Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es begleiten uns heute einige Verse aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Es sind 5 Verse, 26 bis 31. Er schreibt dort: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das Jahr fängt gut an mit ein paar Versen des Apostels Paulus in der im üblichen und im innewohnenden Art zu schreiben, mit möglichst wenig Worten möglichst viel auszudrücken. Und das macht die Sache dann auch immer ein bisschen spannender. Und da muss man dann mal genauso auf Begriffe gucken, ne? Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Schaut, so sagt er, auf eure Berufung. Und da gibt es ja sozusagen einen Dreiklang, ne? Zwischen Job, Beruf und Berufung. Vor vielen, vielen Jahren gab es eine Besprechung im Predigerseminar mit dem damaligen Ausbildungsreferenten, einem Oberkirchenrat. Und einer der Vikarskollegen sagte im Gespräch über Tätigkeiten im Pfarrerdasein den Job. Und dann ist dieser zuständige Oberkirchenrat abgegangen wie eine Silvesterrakete. Das Wort Job bei dem, was Pfarrerinnen und Pfarrer machen, überhaupt einen Platz haben kann. Das geht überhaupt nicht an. Also ich erinnere mich auch noch ganz genau, welcher Vikar das war. Und ich verrate euch nicht, dass es der Ehemann unserer jetzigen Regionalbischöfin ist. Also ich verrate es nicht, gewesen ist. Und der Oberkirchenrat hat deutlich gemacht, also wenn ihr Pfarrer sein wollt, dann ist das ein Beruf und das ist eine Berufung. Und das ist mächtig viel mehr, weil der Job, das ist die Aufgabe, die man mal so gerade erfüllt. Der Beruf ist das, was man sich hoffentlich nach den eigenen Neigungen aussuchen kann. Wie waren denn die Zeiten vor einigen Jahren? Da mussten viele Berufe ergreifen, die eigentlich gar nicht auf ihrer Planliste standen, sondern wo es halt gerade mal einen Ausbildungsplatz gab. Aber eigentlich soll ja der Beruf auch etwas Erfüllendes sein. Und die Berufung ist dann nochmal eine Steigerung, weil da heißt es nämlich, das ist nicht nur mein eigener Wille und meine eigene Entscheidung und meine eigenen Wünsche und Hoffnungen, sondern da spielt auch noch jemand anders mit. Und genau das beschreibt der Paulus hier. Es gibt weise Menschen, kluge Köpfe. Es gibt viele, die Macht haben, die in mächtige Positionen aufrücken. Es gibt viele, die hohes Ansehen genießen. Aber das heißt noch nicht, dass sie wirklich ihre wahre Berufung leben. Ich könnte da jetzt eine ganze Reihe von Beispielen und Personen anführen, aber ich lasse es lieber, sonst heißt es nämlich, der Pfarrer predigt schon wieder politisch. Ich mache nur einen Satz und der heißt: Das, was Paulus hier kritisiert, finde ich aus meiner Sicht im Moment ausnahmslos bei allen, die sich in der politischen Arena engagieren. Viel sich berufen fühlen, aber wenig berufen sein. Gott sei Dank sagt Paulus nicht, keiner der vielen Weisen und Klugen und Mächtigen und Angesehenen ist tatsächlich berufen. Es gibt sie. Aber sie machen sich im Moment auch ein bisschen rar. Es liegt vielleicht daran, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in der es nicht gerade Spaß macht, Leitungsaufgaben zu übernehmen. Das ist mit der Grund, warum wir keinen Pfarrersnachwuchs mehr kriegen. Das ist mit der Grund, warum in vielen Fällen auch Leitungskräfte einfach sagen, nee, das tue ich mir doch nicht an, das bisschen Geld, was ich mehr verdiene, das ist ja nur Schmerzensgeld. Ihr könnt dieses Beispiel, ich weiß nicht, wie es in Üschersdorf ist, aber ich habe es im Laufe meines Lebens öfters beobachtet, wenn ein Verein einen neuen Vorstand sucht. Da wird gesucht und da wird gesagt, Mensch, also Hans-Jürgen, da bist du, wir unterstützen dich, wo man nur können, gell? Mach's fei bloß. Und dann gibt es eben so einen Hans-Jürgen und der sagt, jawohl, ich mach's. Und dann wird er gewählt. Und wenn dann die nächste Aufgabe ansteht, dann heißt es ihm, ach, das macht der Hans-Jürgen, das ist ja der Vorstand. Ja? Also, und die Steigerung davon ist natürlich, dass heutzutage viele dann auch gar nicht mehr den nötigen Respekt oder das nötige Ansehen erfahren, das ihrem Amt zukommt. Also sowas wie jetzt vorgestern Abend in Schlüzil, sowas darf nicht passieren, von nichts und niemandem. Woran erkennt man die Berufung? Der Paulus liefert eine Erklärung, weil er sagt, es hängt nicht davon ab, was wir Menschen zu leisten vermögen, was wir mit unseren Gedanken auf die Reihe bringen und was wir in die Wege setzen und wie wir mit unserem inneren Potenzial umgehen, sondern er sagt, die Berufung, die findet überall da, in ganz besonderem Fall als augenfällige Berufung statt, wo man es nicht erwartet. Das, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ein kleines Beispiel aus der Kirchengeschichte. Als Papst Johannes gewählt wurde, der 23., hat man ihn als Verlegenheitskandidat gewählt. Der ist schon so alt, der kann nichts mehr anrichten. Also, sozusagen, man hat ihm nichts zugetraut, töricht vor der Welt. Und was hat er dann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil losgetreten zur Reformierung der katholischen Kirche? Da hat man gemerkt, da ist eine Berufung. Und von ihm gibt es dann auch wieder diese schöne kleine Geschichte, wie einer der Kardinäle zu ihm kam und sagte, ach mein, Heiligkeit, wie können Sie nur diesen Druck dieser Verantwortung aushalten, sozusagen die ganze Christenheit des Westens zu repräsentieren und dafür vor Gott auch einzustehen. Und ich sehe es ja selber bei mir in dem Amt als Erzbischof und Kardinal, wie stark die Belastungen sind. Und Johannes der 23. hat diesen Kardinal mit freundlichem Lächeln, das ihm eigen war, angeguckt und hat gesagt, ach, wissen Sie, Eminenz, wenn mir solche Gedanken kommen, dann schließe ich kurz die Augen und denke mir, Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Und dann geht's wieder. Und dann geht's voran. Was töricht vor der Welt ist, wie ist das mit den Talenten, die es gibt? Also Talente waren in Griechenland, im alten Griechenland ja mal eine Währung, das meine ich jetzt nicht, sondern die Talente, die wir Menschen in uns tragen. Und manchmal erkennt man sie ja gar nicht. Erinnert ihr euch noch, vor etlichen Jahren gab es in einer dieser Talentshows, wie heißt, weiß ich nicht mehr, nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern es war die englische Version. Und da kam so ein kleiner, dicker, mit total schlechten Zähnen und ein bisschen nuschelnder Aussprache Und dann wurde er gefragt, was er denn machen möchte da. Und er sagte, ich möchte eine Opernarie singen. Und dann haben die schon innerliches Gackern und Lachen angefangen. Und dann hat er also gesagt, was er singt, und hat die Begleitmusik bekommen dazu und legte los und sang eben von Giacomo Puccini Nessun Dorma. Das ist eine der Star-Arien in der italienischen Opernwelt. Und allen liefen die Tränen runter. Und warum? Erstens, weil er es traumhaft schön sang. Und zweitens, weil man diesem kleinen, dicklichen Kerl mit den hässlichen Zähnen das gar nicht zugetraut hat. Da war ein verborgenes Talent. Und er wusste ganz genau, als Handyverkäufer kann er sein Geld verdienen, aber das Besondere, was in ihm ruhte und was Gott in ihn hineingepflanzt hatte, das war die Gabe des Singens. Und die wurde dann geweckt. Im ersten Moment, wie man ihn sah, war das töricht vor der Welt. Töricht. Dem traut man das doch nicht zu. Und was man ihm auch nicht zugetraut hat, ist, kann er dann irgendwo in diesem Musikgeschäft bestehen? Und siehe da, er konnte. Und er kann es heute noch. Das ist so ein bisschen was Aschenputtelhaftes, was in uns Menschen wohnen kann. Und das eben nicht mühsam antrainiert ist, sondern was wirklich in uns wohnt und ein Geschenk Gottes ist. Und warum das Ganze? Warum dieses paradoxe Verhalten? Weil wir sind ja gewohnt, wer sich ordentlich nach oben arbeitet, der ist dann auch auf der Brücke des Schiffs oder ist der Flugkapitän oder sonst irgendwas. Wenn wir uns allein hocharbeiten mit eigenen Kräften, geht es von unserem eigenen Kraftkonto ab, aber es gibt eben auch das andere, dass sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Die Gaben, diese besonderen Gaben, die in uns Menschen schlummern, die müssen wir zwar wecken, aber sie sind eben Gottes Geschenk. Und das ist alles sehr unterschiedlich. Es soll sich keiner vor Gott rühmen können, auch im Glauben nicht. Also wer bin ich denn, dass ich dem Schöpfergott imponieren könnte? Was könnte ich denn machen? Also selbst wenn ich mein ganzes Leben alles nur Gutes getan hätte und niemals einen Fehler gemacht hätte, ich könnte doch vor Gott nicht bestehen. Wer bin ich denn? Also die ganze Idee, dass man sagt, man kann sich irgendwo etwas von Gott erkaufen, ist ja eine Fehlentwicklung. Jeder von uns besteht nicht vor Gott, aber Gott besteht in uns mit den Gaben, die er in uns hineinpflanzt. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, sagt der Paulus. Gaben sind Geschenke. Und wir tragen nicht nur eines dieser Geschenke in uns. Und welches ist denn das Wichtigste? Also, nach meiner Auffassung ist das Wichtigste oder die wichtigste Gabe, das wichtigste Geschenk, dass wir Gott vertrauen können. Dass wir das spüren in unserem Herzen, dass wir das leben können. Gut, man kann Gottvertrauen ganz oben ansetzen, aber dann auch wieder trotzdem den menschlichen Verstand nicht ausschalten. Ich erinnere mich nur an eine Situation, dass vor lauter Gottvertrauen und daraus entstandenem Fehlhandeln mal fast ein nicht ganz kleines, nicht unseres hier, diakonisches Werk den Bach runtergegangen wäre. Nach dem Motto, der liebe Gott wird doch nicht zulassen, dass diese tolle Einrichtung pleite geht, aber der liebe Gott hat anders eingegriffen, sondern er hat dann eingegriffen, dass ein anderer gesagt hat, so jetzt ist Schluss, so machen wir nicht weiter und wir holen den lieben Gott schon wieder ins Boot, aber der schickt kein Geld, sondern der schickt uns Fachleute, die den Laden wieder auf Kurs bringen. Also auch wieder Talente und Gottesgaben. Damit, wie geschrieben steht, sich jemand rühmen kann. Und es gibt nur eines, wessen man sich rühmen kann, meint der Paulus und zitiert den Propheten Jeremia. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also, wir können zwei Wege gehen. Und der eine Weg ist, wir machen alles selber. Verlassen uns nur auf uns selber, der eigenen Hände Kraft, des eigenen Verstandes Sinn und tragen die Lasten und Konsequenzen. Und Lasten können manchmal zu Überlasten werden. Oder wir schauen auf unsere Berufung, auf das, was Gott mit uns vorhat und bekommen aber auch von ihm die Kraft, die Aufgaben, die vor uns liegen, zu erfüllen. Diese Kraft kommt von Gott und sie kommt in uns, sie kommt durch ihn, sie kommt mit ihm. Und wenn wir ins eigene Leben schauen, wenn wir den einen oder anderen oder schon ganz viele Punkte entdecken, wo wir Gründe finden, Gott zu rühmen und ihm zu danken für Bewahrung, für Gaben, für Ideen und für Vollendung. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.